So, dann begrüße ich jetzt, ihr seid ja schon begrüßt worden, ne? Also euch nicht, aber der Roland, der hat eigentlich noch kein Hallo bekommen, so richtig offiziell, und der sitzt hier vorne rechts. Du darfst mal kurz aufstehen, dass man sich kurz sieht, aber dann kannst du dich auch wieder hinsetzen. Denn ich werde jetzt, bevor ich dir ein paar Fragen stelle, für die kannst du dann nach vorne kommen, jetzt ein bisschen was euch versuchen, den Roland näher zu bringen. Du kannst dann nachher korrigieren, was eigentlich gar nicht so richtig ist über dich, aber ich sage nur gute Dinge. Ich freue mich sehr, dass der Roland hier ist. Roland ist so ein Mensch, den man, wenn man ihn kennt, immer gerne wieder sieht. Ich glaube, bin sicher, dass euch das auch so gehen wird. Ich kenne den Roland seit 10 Jahren. Vorher kannte ich ihn so aus Funk und Fernsehen, nee, aber aus Büchern und so, aber so persönlich seit 10 Jahren. Und ich habe gedacht, ich könnte das Haus, in dem er lebt, als Bild nehmen, um Roland vorzustellen. So. Also wenn ihr, in dem Haus war ich nämlich kürzlich, oder mindestens ihn so vorzustellen, wie ich ihn kenne. Wer von euch war schon mal in der Marburger Altstadt? Oh, Wahnsinn. Da gibt es so ein Parkhaus, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Straße heißt, wo man unten reinfährt. Pilgrimstein, also wenn ihr da mal hinkommt, fahrt in die Pilgrimsteinstraße. Da ist ein Parkhaus, in dem man unten reinfahren kann und dann mit einem Lift nach oben. Und wenn man oben rausgeht, kommt man in der Altstadt raus. Und zwar lauft ihr praktisch genau auf Rolands Haus zu, wenn ihr oben aus diesem Lift rausläuft. Es ist also eins dieser kleinen Fachwerkhäuser in der Marburger Altstadt. Da sieht so aus, wie, wer noch nicht da war, wie wenn Hänsel und Gretel gleich um die Ecke kämen. So sieht die Marburger Altstadt aus. Lauter Fachwerkhäuser. Eins davon, da wohnt Roland, nicht allein, aber da wohnt Roland auch. Und wenn ihr jetzt da drauf losläuft, dann ist der erste Raum, in den ihr trefft. Und ich versuche jetzt mal anhand dieses Raum, diesen Raum als Bild für Roland zu nehmen und die anderen Räume auch. Dann lauft ihr auf einen Laden zu. Den gibt's seit 2 Jahren, sag ich mal. Ganz neu. Ich habe jetzt nicht alle Läden in Marburg gesehen, aber ich würde sagen, es ist einer der schönsten, einer der schönsten Läden, kann man sagen, so, wenn man so in Marburg durch die Altstadt läuft. Es gibt darin Bücher, es gibt darin so lauter schöne Dinge, so Accessoires, es gibt guten Kaffee, man kann sich auch einfach hinsetzen und was lesen. Das Ding heißt Kontext. Jetzt will ich gar nicht so viel darüber reden, sondern über Rolands Persönlichkeit. Eine Seite dieser Persönlichkeit ist nämlich, immer wieder etwas Neues machen. Also dieser Laden ist ja sehr neu und modern. Immer wieder eine Idee entwickeln, wie man Leute mit dem christlichen Glauben in Verbindung bringen könnte. Immer wieder, oder trotz seines hohen Alters von fast 50 oder sowas, immer noch am Puls der Zeit, also immer am Puls der Zeit bleiben. Roland ist so ein Mensch, wo ich manchmal denke, entweder hat er doppelt so viel Zeit wie die anderen oder er lebt schneller, wie viel du in dein Leben so reinpackst an Innovation und an Dingen, die du tust. Das alles verbinde ich mal mit diesem Laden. Neue Dinge tun. Menschen sind wichtig. Ich frage mich, ob du irgendwann mal ruhiger wirst. Wahrscheinlich bist du schon ruhiger als früher. Ich kenne den ganz wilden Roland gar nicht. Okay, aber Offenheit, all solche Dinge, das verbinde ich mit Roland. So wie dieser Laden. Wenn man in diesem Laden dann sich ein bisschen rechts hält, geht es so eine Treppe runter in so eine Gruft. Die könnte man jetzt auch für Erneuerung nehmen, weil sie tatsächlich beim Bauen dieses Ladens diesen Keller entdeckt haben, so eine Höhle da. Den haben sie da gefunden quasi, dass dieses alte Fachwerkhaus so einen alten Keller, so einen alten Höhlenkeller, so einen feuchten Keller da unten hat. Jetzt ist da eine kleine Kapelle drin. Ich weiß nicht, wie oft man sich wirklich da drin aufhält, um zu beten. Aber es ist so, da standen ein paar Kerzen jedenfalls. Schon eine Kapelle, oder? Habe ich das nur so gedacht? Jedenfalls soll dieser Raum in Rolands Persönlichkeit so ein bisschen... Roland ist tatsächlich jemand, der mit dem über das Thema Gebet nicht nur referieren kann, sondern das spielt eine große Rolle in seinem Leben. Immer wenn ich irgendwie mit dem Roland zusammen bin, wird tatsächlich auch viel gebetet. Also so, da gibt es so einen Raum in seinem Leben, der unten im Fundament ist, wo vielleicht das andere rauswächst. Ich weiß nicht, ob du ein Typ bist, der wirklich tatsächlich stundenlang still irgendwo sitzt und betet, aber Gebet kommt immer wieder in deinem sehr lebendigen Leben vor. So, wenn man dann einen Stock höher ginge, kommt man in einen Bereich, da weiß man nicht ganz genau, wie man da durchkommen soll. Also da ist irgendwo auch sein Arbeitszimmer und in diesem Arbeitszimmer, das ist so voller Bücher, ich glaube nicht, dass du wirklich noch in diesem Zimmer arbeitest. Nein, weil das ist einfach bis unters Dach voll mit Büchern, auch der Tisch und alles ist voll. Man kann schon an jedes Buch drankommen, wenn man so eine Gasse da geht. Also auch das steht, für das steht Roland. Bücher, ich darf das ja sagen, kann er selbst nicht sagen. Er ist ein unheimliches Brain, also was er alles weiß. Ich weiß nicht die Zahl der Sprachen, die du sprichst. 10? 8? 12? Ich weiß es nicht, viele. Er hat 2 Doktortitel. Er wird nicht so gern gelobt, deswegen mache ich das jetzt kurz. Aber dafür steht er schon auch, irgendwie. Und dann, wenn man noch weiter hochgeht, kommt man in einen ganz gerade nochmal schöner renovierten Wohnbereich. Ich weiß gar nicht, so oft, wie ihr unterwegs seid, du und Elke, wie oft ihr eigentlich wirklich dort seid, in diesen Räumen. Immer wenn ich da bin, wohnt dort auch noch jemand. Das ist wahrscheinlich jetzt Zufall. Aber ich verbinde tatsächlich mit diesem, also jemand anders, außer ihr, ein Gast. Ich verbinde mit diesem Stockwerk jetzt irgendwie deine Menschenfreundlichkeit, deine Gastfreundschaft. Und daher kennen wir uns auch. Ich gehöre sozusagen zu seiner Mentoring-Gruppe. Wir sind so eine Gruppe von 11, glaube ich, mit dir 12. Wir waren mal junge Leiter, jetzt sind wir mitteljunge Leiter, die sich einmal im Jahr treffen, Leben miteinander teilen und zusammen beten und so durch die Zeit Freunde geworden sind und so gemeinsam unterwegs sind durch unser Leben. So, und das war eben letztes Mal diese Mentoring-Gruppe in Marburg und deswegen musste ich an dieses Haus denken. Jetzt habt ihr vielleicht ein Bild von Roland, das vielleicht halbwegs stimmt. Halbwegs? Ja, da oben war ich noch nie. Also gut, da könnte man jetzt noch sagen, also da sind noch immer mit anderen Menschen unterwegs zusammen, ja. So, aber jetzt habe ich ja ein paar Fragen an dich noch. Kann man dieses Mikro auch einfach nehmen? Ja. Und zwar, du musst jetzt nicht kurz auf diese Fragen antworten. Ich werfe dir nur ganz kurze Begriffe zu, aber du kannst gerne ein paar längere Takte reden, damit wir dich jetzt wirklich kennenlernen. Ich habe ja nur so ein bisschen so deine Persönlichkeit beschrieben. Du kannst jetzt irgendwie erzählen, was in deinem Leben wichtig ist. Wenn ich das Stichwort Christustreff sage, was würdest du dann erzählen?
Grüß Gott. Christustreff ist sowas Ähnliches wie City Church. Wir sind nicht ganz so gut wie ihr. Uns gibt's seit 82. Da war ich 25 Jahre, da haben wir es angefangen in Marburg. Und es ist aus einer kleinen Zelle herausgewachsen zu einer Gemeinde. Inzwischen haben wir einen Ableger in einem Teilbereich von Marburg, der ein bisschen sozial schwieriger ist. Einen Ableger in Jerusalem und einen Ableger in Berlin. Also Marburg, Jerusalem, Berlin. Die drei wichtigen Städte, neben Würzburg natürlich. Und es ist eigentlich auch eine Gemeinde von, wir waren mal alle jung, jetzt sind wir alle Generationen, etwa 40 Hauskreise, haben 3 Gottesdienste, Hauptgottesdienst die Woche, donnerstagsabends in der großen Kirche, sonntagsmorgens um 10, sonntagsmorgens um 12 in unserem eigenen Zentrum, dann wie gesagt in diesem Outlayer. Wir sind gerade in Umbruch, weil wir die Leitung, Elke und ich, die wir viele, viele Jahre hatten, abgegeben haben. Ich schon vor 6 Jahren, weil ich bin zum CVM gekommen, war da für 4 Jahre Generalsekretär CVM Deutschland. Das heißt, hier war ich auch oft. Hier habe ich schöne Tage erlebt und auch schwierige Zeiten in diesem Raum. Deswegen ist das für mich auch ein bisschen Psycho, hier gerade zu sein. Egal. Und war aber letztes Mal, fiel mir gerade ein, vom September vor einem Jahr, da habe ich draußen, wo es jetzt kalt ist, war Hoffest, Burgfest, und da habe ich gepredigt. Das war ganz nett, da waren sie nett zu mir. Ja, also Christustreff Marburg ist im Grunde eine Freikirche in der Landeskirche. Ihr seid ja eine echte Freikirche, finde ich auch gut. Wir sind so den halben Weg, wir sind so innerhalb der Landeskirche, aber dennoch wie mit freikirchlichen Strukturen. Das reicht erstmal.
Das Stichwort ist jetzt ein Riesenwort, aber Bibel.
Ja. Ja, ich habe mal angefangen, in einer unserer Mentoring-Gruppe, oder All for One heißt diese Gruppe, alle für einen. Der Scott, der ist ein Australier, der kommt immer rüber extra, der ist auch so ein, das ist so ein ganz besonderer Mensch, wie die alle, also so Professor für Theologie ist der und jedenfalls der, mit dem war ich am Kölner Dom, weil ich musste eine Hochzeit machen bei uns, wahrscheinlich ähnlich wie bei euch, treffen sich Leute, die dann heiraten. Ist ja auch einer der vielen Gründe, in so einer Gemeinde zu sein. Auf jeden Fall, genau. Und das sind da viele Hunderte, die bei uns geheiratet haben im Laufe der Zeit. Ich würde mal sagen, für jede Hochzeit, die wir organisiert haben, letztlich, allein durch die Hallo-Zeiten. Wir haben früher immer so, dass man dem Nachbarn Hallo sagen sollte. Ne? Das hassen die alle, aber da sind Ehen durchgestiftet worden. Also das soll man nicht verachten. Ja? Genau, sag mal deinem Nachbar Hallo. Ah, keiner will das. Und dann, jedenfalls, da waren wir bei so einer Hochzeit, musste ich predigen und der Scott war dabei. Und dann haben wir Zeit, da haben wir gesagt, komm, wir fahren mal zum Kölner Dom, das war in der Nähe. Und als wir da waren, sagte er, hey Roland, gibt's sowas wie The Message auf Deutsch? Das ist eine amerikanische Übersetzung. Sag ich, nee, geht nicht. Können nicht The Message auf Deutsch holen. Du kannst nicht so ein amerikanisches Idiom, Follow the Highway of Love, folgen Sie der Autobahn der Liebe. Das passt irgendwie nicht so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sagt er, mach du doch sowas. Und dann habe ich in der gleichen Nacht angefangen. Und daraus ist das Neue Testament entstanden, das Buch heißt es, Psalm mit Psalmen, da hinten habe ich zwei, drei, wer eins haben will, kann sich da einen nehmen, wenn er will.
Also er hat das Neue Testament übersetzt, er hat es nicht geschrieben, also so, oder?
Das stimmt, aber das, was ich übersetzt habe, habe ich geschrieben. Ich
weiß, daraus, weil du Ansicht. Sagst, daraus ist das Neue Testament.
Ja, also, ja, das Neue Testament, genau, nein. Und dann mache ich noch ein bisschen Bibelübersetzung im Sudan, da rede ich aber nicht so viel drüber. Deswegen war ich jetzt auch gerade die Woche in Manchester, habe da mit so einem Sudanesen zusammengearbeitet. Ja, Thema Bibel, großes Thema für mich und wird auch immer größer. Dieses Jahr in Augsburg eine große Bibelausstellung und in Wittenberg den ganzen Sommer über. Da suche ich noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Woche ihrer Zeit geben können. Ja, in Wittenberg. Ich will ja nicht so viel reden, ich rede nachher noch so viel.
Du wirst nicht so viel reden, weil so, ich habe noch was. Also ja, ist okay. Sudan hätte ich nämlich jetzt gesagt.
Ja.
Wenn du nichts dazu sagen willst, musst du
Sudan,
nicht.
Sudan, ja, Sudan bin ich mit 1979. War jemand von euch schon 79 geboren? Oh ja, die Hälfte, okay. Nee, ein Drittel. 79 war ich da zum ersten Mal als 20-Jähriger oder sowas oder 21-Jähriger irgendwie sowas. Und da habe ich mein Herz dran verloren und dieses Land war da insgesamt 30 Mal. Jetzt zur Zeit können wir nicht reingehen, weil es sehr starke islamistische Diktatur ist. Aber da gibt es eine Volksgruppe, wo ich angefangen habe, das Neue Testament zu übersetzen, zusammen mit einen Mitarbeiter darin zu begleiten, indem er das übersetzt. Und das ist ein spannendes Ding, weil das so eine Arbeit ist, die ich relativ im Verborgenen mache. Und die sozusagen gegen alle Hoffnung ist, weil es gibt da vielleicht maximal 5 Leute, die an Jesus glauben. Das ist von der Regierung her nicht gewollt, nicht gewünscht. Es ist alles im Untergrund. Ich rede auch in Deutschland nicht viel darüber. Es ist wahnsinnig mühsam, eine Sprache, die ich nicht wirklich gut kann. Wir kommunizieren primär auf Arabisch miteinander, wenn wir reden, aber ich kann diese andere Sprache nicht so gut. Ich kann sie gut genug, um zu beurteilen, ob seine Übersetzung okay ist, also ob da Fehler sind oder ob da Fragen sind. Das ist so ein Projekt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und neben all dem Kreativen, was ich auch habe, habe ich auch so was ganz Beständiges und Treues und Arbeitstier. Und ich mache das weiter, egal ob das was bringt oder nicht. Aber irgendwann, wenn das dann weitergeht, wird es irgendwann ein Neues Testament geben, wird es irgendwann einen Jesusfilm in dieser Sprache geben, werden irgendwann Millionen Leute, Menschen dort, es gibt ja nur eine halbe Million von denen oder 300.000, werden die alle Christen werden und werden ganz viele City Churches im Nordsudan entstehen. So ungefähr. Das ist der Plan, ja. Aber ob der kommt, weiß ich noch nicht.
Okay, letztes Wort. Elke.
Ja, ist meine Frau. Seit 33 Jahren und ein paar Monaten wie ich aus Duisburg, eine der schönen Städte Deutschlands. Sie ist aus Maiberich, wo der MSV herkommt, der sicher irgendwann mal wieder in die erste Liga aufsteigen wird. Wenn ihre Mutter das miterlebt hätte, ihre Oma, den Abstieg vom MSV, die hätte sich echt, keine Ahnung, im Grab umgedreht, aber hat es ja nicht mehr mitgekriegt. Genau. Ich komme aus Duisburg-Beek, wo das König Pilsner herkommt, das bekannte Bier. Kennt das jemand? Köpi? Okay, verlasst mich nicht, genau. Genau. Wir als Beker schauen leicht auf Maiderich herab, aber in Wirklichkeit sind beides totale Arbeiterviertel. Da kommen wir her, haben uns in der Jugendgruppe kennengelernt und sind seit vielen Jahren miteinander auf dem Weg. Ist eine sehr kreative, oft auch kontroverse Partnerschaft. Ich dachte eigentlich, wir haben uns in den 3 Jahren unserer Verlobung so viel gestritten, dass es für die Ehe reicht, sozusagen, dass man sich da nicht mehr streitet. Das funktionierte auch, aber du musst anscheinend in jeder neuen Phase auch so einer Beziehung, musst du neu sozusagen die Claims abstecken, ja, und hierher und nicht weiter und so. Und aber wir lieben uns trotz allem, das wird nicht immer so deutlich nach außen, aber wir sind, Elke ist sehr begabte Predigerin, tausendmal besser als ich, hat einen wahnsinnigen prophetischen Blick, das heißt, ich kann Sachen, die sieht die Sachen immer sofort, ich will die nicht sehen und ich bin der Harmoniesüchtige, sie ist die Klare, da leide ich dann oft drunter, dass dann sie hinterher doch recht hatte mit ihrer Beurteilung und aber sie ist gerade, macht sie eine Frauenfreizeit, die fasten irgendwie miteinander, ist jetzt nichts für mich im Augenblick und also das Fasten schon, aber nicht die Frauenfreizeit, genau.
Das war's. Also ja, außer, okay, ich hätte jetzt ein wichtiges Wort vergessen, wo du sagst, auch dazu hätte ich aber gerne was gesagt. Dann dürftest du das noch ergänzen.
Ja, was hätte ich gerne dazu? Achso, ich will was sagen, also könnt ihr morgen mal gucken, ich habe ein paar Bücher hingelegt. Das neueste Buch, was ich mit herausgegeben habe, heißt 366 Lebensbilder von Personen, die irgendwas bewegt haben im Reich Gottes. Wer das haben will, das ist, jetzt habe ich da 4 mitgebracht, könnt ihr schauen. Also Bücher machen ist kein Ende und jetzt, wenn ich schon mal Werbung mache für mich selbst, ich habe heute einen Brief gekriegt von einem Verlag, Neukirchner Verlag, dass mein erster Lyrikband schon sozusagen am Montag erscheint. Ich hatte immer mal so ab, wer mich auf Facebook manchmal gesehen hat, ich kann leider keine Freunde annehmen, weil ich 5000 habe, das ist ein Problem, aber man kann ja dennoch mal drauf gucken oder so, ist alles öffentlich. Jedenfalls, da habe ich immer ab und zu mal so ein Gedicht drauf geschrieben und dann schrieb der Verlag, sie fänden die Gedichte so nett, ob man ein Gedichtband draus machen könnte. Und habe ich gesagt, weiß nicht, keine Ahnung, ob das jemand liest oder ob die ausreichen. Und dann habe ich aber gesagt, mal gut, versuche ich mal. Und jetzt kommt mein erster Lyrikband raus. Also ihr Männer, kauft es euren Frauen, schenkt es, oder den Frauen, die eure Frauen werden sollen, schenkt es ihnen. Und da sind schöne Gedichte drin, die so richtig das Herz berühren. Ja? Ihr müsst es ja nicht selbst lesen, ja, aber ihr könnt es aber weiter schenken.
Okay, vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage. Steht das Ding aus einem bestimmten Grund hier? Nein, oder? Das kann man wegtun. Jetzt habe ich eben die ganze Zeit drüber nachgedacht. Und wir singen jetzt noch 2 Lieder zusammen. Und danach hast du das Wort. Heute Abend geht's. Roland wollte eben wissen, ob ihr eigentlich wohl wisst, worum es heute Abend eigentlich geht. Weiß jemand, worum es heute Abend geht? Ob das Thema, ob die Themen bei euch überhaupt ankommen. Beten ist schon mal gut. Also hier drüben hat jedenfalls jemand gesagt, Beten verändert den Beter. Ist das Thema heute. Okay. Er denkt sich was aus.
So, super, dass wir jetzt Zeit miteinander haben. Darf ich euch mal bitten, einfach aufzustehen? Es wird auch ein bisschen heller, damit wir nicht so einschlafen. Steht da einfach mal kurz auf. Es geht ja heute Abend um Beten verändert den Beter, ja. Allein das Aufstehen ist ja schon eine Veränderung, ja. Und jetzt nehmt doch mal die für euch natürlichste stehende Gebetshaltung ein. Ja, was ist eure natürliche, also die amerikanische Art? Das ist gerade von Christoph Schmitter hier. Genau, vom heiligen Dominikus soll man gesagt haben, dass ich weiß gar nicht, wer das ist, aber habe ich mal irgendwo gelesen, aber der weiß auch nicht, ob das stimmt, aber man liest ja so viel. Der hätte immer so gebetet, wie so eine Rakete, wie so ein Pfeil, der nach oben geht. So. Dann gibt's ja, ihr gehört offenbar nicht dazu, die sind jetzt alle in Augsburg beim Johannes Hartl, die so beten. Was ist die natürlichste Gebetsform für dich? Ich schlage mal vor, dass ihr mal eine für euch unnatürliche mal eben einübt. Ich habe schon genug gesehen, aber bleibt mal eben stehen, ja? Mach mal die Augen zu und legt die rechte Hand auf euer Herz. Nimm das einfach mal, weil es geht ja heute um uns. Das heißt, du legst mal auf euer Herz. Manche haben es rechts, manche links, egal. Hauptsache da ungefähr, wo ihr denkt, dass das sein könnte, ja? Mach mal die Augen zu. Ich kann es fast nicht glauben, aber 20 Sekunden mal ruhig. Und in dieser Zeit betet ihr einen Satz, bestehend aus 3 Worten. Hier bin ich. Einfach nur. Das ist euer Satz, den ihr jetzt mal betet, wenn ihr möchtet. Hier bin ich. Herr, wir sind jetzt hier vor dir und wir bitten dich, dass du mit uns redest in diesen Tagen, dass wir nicht nur über Gebet reden, sondern wirklich auch mit dir reden. Und dass unsere Herzen geöffnet werden in neuer Weise für dich und füreinander, für diese Welt, aber auch für uns selbst. Amen. You can sit down again. Ich war mal vor ein paar Jahren in Neu-Delhi und da war ich noch beim CVM und da sollte ich predigen in der großen Kathedrale da. Die haben mich dann eingekleidet in so weiße Gewänder und so eine rote Schärpe. Das fand ich eigentlich alles ganz sehr kleidsam und so. Und musste da auch bei so einem hochkirchlichen Abendmahl-Altar-Dings da mich zur richtigen Zeit verbeugen und aufstehen und sowas alles. Und dann sollte ich predigen und die Leute standen alle und dann sagten sie, jetzt, du musst gehen. Und dann ging ich da hin. Ich sollte nicht auf die Kanzel, einfach so direkt vor den Leuten stehen, so wie jetzt. Und da stehen also vor mir so, ich sag mal, 500 Inder, ne? Okay. Und die stehen jetzt. Und ich soll jetzt anfangen, wie kriege ich die jetzt zum Sitzen? Ja, was? Oder wollen die jetzt während der ganzen Predigt stehen? Oder? Also ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Soll ich sagen, sit down, Klaas? Oder keine Ahnung. Das hat ein Junge bei uns immer in Sudan uns zur Begrüßung gesagt. Der dachte, das heißt guten Morgen. Der sagte immer, sit down, Klaas, wenn wir vorbeikamen. Hat er auf Englisch. Das war sein einziger Satz, den er auf Englisch konnte. Sagte immer, wenn wir vorbeikamen, sit down, Klaas. Da dachte ich irgendwie, das passt jetzt nicht wirklich sozusagen. Dann dachte ich, beten ist immer gut. Da habe ich gebetet und so langsam fingen die ersten an, sich zu setzen. Und irgendwann setzten sich alle und ich habe dann hinterher gefragt, was hätte ich sagen sollen? Ja, wie hätte ich die Leute vernünftig zum Sitzen gekriegt? Ich hätte sagen müssen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Dann hätten sie sich gesetzt. Aber das wusste ich halt nicht, ja. Wie kann man, wenn man das nicht weiß, kann man es nicht wissen. Aber ihr habt euch jetzt auch so gesetzt, das war schon mal ganz gut. Also es geht heute Abend um das Thema Gebet. Und nicht nur heute, auch morgen und übermorgen. Ich bin ja hier, um zu lernen, nicht um euch sowas zu erzählen. Deswegen sagt ihr mir jetzt mal bitte, was Gebet ist. Ja, was ist Gebet? Ich kann noch ein bisschen heller haben da, weil da hinten, die schlafen sicher nachher, wenn wir die ganz, ganz im Dunkeln lassen. Ja, genau, da habe ich Angst, dass da hinten sozusagen so ein Pocket of Sleep sich da irgendwie so entwickeln wird. Ja, genau. Wenn es nicht geht, ist auch okay. Was ist Gebet? Ja, ich war ja vorhin auch hell, also irgendeiner muss es runtergemacht haben, der muss es auch wieder opfern können. Ah, oh. Ich habe ja schon mal bei euch in der City Church gepredigt, war da jemand da? Nein. Okay, aber da habe ich gesagt, du redest jetzt ins Dunkle hinein, aber jetzt sehe ich eure strahlenden Gesichter und manche Skeptischen auch. Okay, ich sehe euch aber, das ist schon mal ganz gut. So, was ist Gebet? Was ist Gebet? Kann man es als, ich wiederhole es immer, reden mit Gott, hören, danken, hatten wir bis jetzt. Was ist Gebet? Sehnsucht. Klage. Anbetung. Im 5. Mose 6, Vers 4, oder für die Vornehmen unter uns Deuteronomium 6, Vers 4, steht Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad V'ahavta et Adonai Eloheinu Mikol Levavcha. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Gott Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und wie geht's weiter? Was sagt Jesus? Und deinen Nächsten wie dich selbst. Für mich ist das Gebet. Für mich ist Gebet, das ganze Gebet, alles was Gebet ist, ist für mich diesem Grundbekenntnis und diesem Grundwort Gottes an sein Volk Israel enthalten. Höre Israel. Höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist ein einziger Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deiner ganzen Kraft, mit ganzem Herz, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Für mich ist Gebet ein Akt der Liebe. Gebet ist fokussierte Aufmerksamkeit. Dass ich meine Aufmerksamkeit dem schenke, mit dem ich jetzt im Gespräch bin. Höre Israel. Jemand hat vorhin gesagt, Gebet ist Hören. Und ich glaube, da fängt es an. Aber es fängt vielleicht noch eher an, nämlich, dass ich erstmal bei mir selbst anfange. Wer bin ich jetzt eigentlich, der ich jetzt hier bete? Hier bin ich, sagt der Jesaja, der Jeremia sagt das, als er die Gottesvision hat, die Berufung, sagt er, hier bin ich, sende mich. Also Gebet fängt an, wo ich sage, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Und das finde ich schon mal ganz schwierig, weil ich manchmal gar nicht weiß, wer ich eigentlich bin oder wer jetzt hier ist, ja. Mensch, geh in dich selbst, war ich schon, ist auch nicht viel los. Also die Frage ist, wenn ich jetzt anfange zu beten, was kommt mir denn da alles in meinen Sinn, wer ich bin, der ich bete? Was fällt mir ein, wenn ich bete? Was fällt dir ein, wenn ich bete? So, mal ganz ehrlich, also jetzt ist angesagt beten. So, jetzt beten wir 5 Minuten, okay? Was fällt dir ein, wenn 5 Minuten Gebet angesagt sind? Was fällt dir ein? Christoph Schmitter, was fällt dir ein? Was fällt mir ein? Roland Werner, was fällt mir ein? Fällt euch irgendwas ein? Gut, man kann auch mit Drogen beten, dann fällt einem gar nichts mehr ein, das ist auch klar. Mir fällt immer alles ein, was mich vom Beten ablenkt. Ja? Mir fällt erstens ein, was ich alles jetzt eigentlich in diesen 5 Minuten machen müsste. Den Text, den ich schreiben müsste, die SMS, die ich schreiben müsste, die E-Mail, die ich schreiben müsste. Mir fällt also erstmal ein, was ich alles machen muss. Dann fällt mir ein, wo ich Stress habe mit anderen. Zum Beispiel mit meiner Frau. Kommt zwar nicht vor, aber könnte ja sein. Wenn ich dann noch eine Schicht tiefer gehe, dann fällt mir auf einmal ein, dass es eigentlich absurd ist, dass jemand wie ich bete. Ja, wer bin ich? Da fällt mir alles ein, was bei mir eigentlich falsch ist, was nicht okay ist, wo ich eigentlich... Ich will jetzt nicht so fromm tun und beten und in Wirklichkeit weiß ich über mich viele Dinge, die passen eigentlich nicht zum Gebet. Also dieses, weiß nicht, rede ich jetzt ganz ins Leere hinein oder kann sich irgendjemand identifizieren mit dem, was ich sage? Über dieses Thema, was fällt mir jetzt eigentlich gerade erstmal ein, bevor, danke für die 3,5, die jetzt genickt haben. Sehr hilfreich für mich, ja. Genau, ihr seid lädt, ihr seid... kriegt nachher von mir ein Bier ausgegeben. Oder auch nicht, keine Ahnung. Aber also, jetzt bin ich hier. Und wir haben ja gerade gesagt, Beten verändert den Beter. So sagte es Pastor Schmitter, wäre das Thema heute Abend. Also, Jetzt kommt erstmal der Beter oder die Betende, die Beterin, der Betende. Also da kommt das Ich und sagt jetzt ist Gebet. Und dann merke ich, für mich ist das unnatürlich zu beten. Ja? Es ist für mich natürlich, nicht zu beten. Ja? Der Augustinus, der große Kirchenvater, hat ja die erste Biografie, uns bekannte Biografie geschrieben, das sogenannte Buch Confessiones, Bekenntnisse, und das geht so los, dass der in der Ich-Form schreibt, und dann sagt er, zu dir hin hast du uns geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Aber ich könnte von diesen tollen Sätzen, die Augustinus sagt, Herr, zu dir hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet in dir, eigentlich nur den mittleren Teil sagen, unruhig ist mein Herz. Dieses erste Teil, diese Sicht, dass mein Leben, dass ich, dass wir geschaffen sind, auf Gott hin, zu dir hin hast du uns geschaffen, die habe ich normalerweise gar nicht. Die Gottvision habe ich gar nicht. Den Gottgedanken, das Gottbewusstsein habe ich gar nicht. Ja, ich denke an den Burger, den ich jetzt essen will. Ich denke an den Wahnsinnigen, der mir schon wieder den Weg auf der Autobahn mich geschnitten hat. Ja. Ich denke an den Unsinn, den sie gerade im Radio erzählen. Ich denke an alles andere, dass ich zuerst an Gott denke und zuerst sage, Herr, zu dir hin hast du mich geschaffen. Ja, das ist eigentlich für mich nicht die natürliche Situation. Die Lieder, die wir gerade gesungen haben, sind für mich nicht das Natürliche. Ja, also ich laufe nicht den ganzen Tag durch die Gegend. Natürlich, gut, manche kenne ich auswendig, die begleiten mich auch. Aber normalerweise laufe ich nicht durch den Tag und singe, denke, du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm oder irgendwas, ja. Haben wir gerade nicht gesungen, aber egal, wir haben so ähnliche Lieder gesungen, ja. Sondern ich denke, unruhig ist mein Herz. Ich muss das noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Da habe ich Stress, das ärgert mich. Ich habe schon wieder was gemacht, weiß ich nicht. Ich habe schon wieder, wollte eigentlich heute zum Sport gehen, bin aber nicht gegangen. Habe eigentlich wieder mehr gegessen, als ich wollte. Oder ihr habt diese Probleme nicht. Aber ich habe solche Probleme, ja. Auch wiederholbar, also auch wiederholt dieselben immer wieder, ja. Ich kenne meine Probleme und ich befürchte, meine Probleme kennen mich auch. Das ist noch viel schlimmer, das ist beängstigend, ja. Die finden mich, ja. Ich bin irgendwo in der Welt und auf einmal sind meine Probleme wieder da. Wie kommen die da hin, ja? Sind die mit mir im Flugzeug gewesen oder was, ja? Also, zu dir hin hast du uns geschaffen, sagt Augustinus, und unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet in dir. Und da merke ich allein in diesem Satz, bin ich natürlicherweise nur im mittleren Teil zu Hause, nämlich unruhig ist mein Herz. So, und jetzt ist die Frage, kann man mit einem unruhigen Herzen beten? Oder muss das Herz erst zur Ruhe gekommen sein, damit man beten kann? Also jetzt ist City Church Gottesdienst und jetzt heißt es beten, ja? Was denkst du dann? Oder früher, da ging man in die Kirche, weil das ist ja heute nicht mehr so, und da musste man erst mal stehen und beten, ja? Und dann sagt der eine Pfarrer zum anderen, wenn du so vom Altar stehst, die Pfarrer, die habt ihr ja alles nicht, aber ziehen dann ein, stellen sich vor den Altar und verharren da. Ne? Dann sagt der eine, was machst du? Sagt er, ja, ich zähle dann immer 21, 22 und dann setze ich mich. Und dann sagt der andere, ja, ich denke, ich zähle immer 21, 22, 23, 24, dann setze ich mich. Sagt der erste zu dem, aber da, man muss es ja auch nicht übertreiben mit der Religion. Ja. Also was tue ich mit meinem unruhigen Herzen, wenn es jetzt um Gebet geht? Und irgendwie habe ich die Ahnung, dass mir das gut tun würde, aber irgendwie weiß ich auch nicht, wie ich das mache. Ja, deswegen sind wir ja hier zusammen. In Wirklichkeit sind wir aus anderen Gründen hier, aber wir tun jetzt mal so, als ob wir wegen des Themas hier an diesem Wochenende wären. Ja, aber ganz kurz, tun wir mal so, als ob wir wegen dem Thema Gebet hier wären. Ja, Und deswegen habe ich auch Christoph, wir haben ja mit ihm dreimal gekämpft, per telefonisch und per E-Mail gesagt, ich möchte nicht anfangen mit dem, wir beten für die Welt. So in dem Sinne von, jetzt beten wir und dann kommen diese Resultate und dann machen wir philosophische Gespräche darüber, warum manchmal Gebet erhört wird und manchmal nicht erhört wird und so weiter. Sondern ich habe gesagt, wir lassen uns wirklich ganz bei uns anfangen. Hier bin ich. Und jetzt kommt das Interessante. Ihr dürft gleich, macht ihr eine Übung, ja? Ihr könnt schon mal eure Bibeln rausholen. Wieso lacht hier irgendjemand? Das ist ein Buch, das ist eine Bibel, ja? Wir fangen erstmal an, was ist ein Buch, ja? Das ist ein Buch. Sehr gut, um Muskeln zu trainieren, ja? Für Leichte, also für, kannst auch zwei nehmen, dann hast du ein bisschen mehr Gewicht, ja? Manche haben es auch auf ihrem Smartphone. Ich glaube jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dann gleich das Smartphone anmachst, dass du nicht die neuesten Fußballergebnisse, gibt es heute nicht, aber die Ergebnisse der vier Schanzen oder was auch immer, Tournee schaust oder mit deiner Oma kommunizierst, sondern dass du wirklich die Bibel-App aufmachst. Wenn du noch keine hast, kannst du zum Beispiel YouVersion oder so dir runterladen. Da kommen wir aber gleich hin, weil ich brauche jetzt, und jetzt ist der Unterschied zwischen Gebet und Meditation, dass Gebet ein Gegenüber hat, dass es ein Reden und Hören ist. Wir machten mal vor vielen Jahren, hat die Elke mal, meine Frau, so einen Bibelparcours gemacht anhand des Vaterunsers. Das passiert jetzt heute Abend viermal, dass ich irgendwas runterschreibe, schmeiße, also gewöhnt euch schon dran, ja. Ich habe das extra so viel hier drauf, damit das sich auch lohnt, was runterzuschmeißen, ja. Okay. Und da haben sie so einen Gebetsparcours gemacht und zum Vaterunser. Das war groß, das war im Christeville 96 in Dresden. War da jemand außer mir? Ach, wunderbar. Das ist ja ganz toll. Freut mich. 8 Leute oder so. Cool. Und hat Elke das gemacht. Und da war so ein Raum gestaltet. Da ging es um das Thema, geheiligt werde dein Name, der Name Gottes. Und da waren so ganz viele Goldfäden runter oder so Papier. Und da waren Namen drauf geschrieben. Ganz viele Namen. Mickey Mouse, Michael Jackson, Ronald Reagan, Millionen Namen, verschiedene Namen. Und dann war ein Thron, da ging man durch und dann war auf einmal so ein Stuhl, so ein Thron mit Gold und dann stand drauf, welcher Name ist auf deinem Thron? Und irgendwann dachte er, irgendwie ist das komisch, da ist so still in diesem Raum, geht's immer rein. Da saß dann so ein 11-Jähriger und saß so verschränkt im Lotussitz, so auf diesem Dings, ne? Auf diesem Thron, da sollte man eigentlich nicht drüber drauf sitzen, da sollte man eigentlich nur meditieren, also drüber nachdenken, was dieser Thron so, ne, wer ist er? Und dann sagt die Ecke, was machst du denn hier? Sagt er mit geschlossenen Augen, dieser 11-Jährige, ich meditiere. Ne? Dann sagt die Ecke, weißt du denn überhaupt, was meditieren heißt? Sagt er, nein, das weiß ich nicht. Total witzig. Aber auf jeden Fall, meditieren ist was anderes als beten. Und was ist das andere? Meditieren heißt erst einmal, ich komme zu mir selbst. Aber das Beten ist ein zweiter Schritt, nämlich dass ich von mir jetzt auf einmal zu einem anderen komme, zu einem Gespräch. Natürlich kann ich auch, ich will jetzt das Wort meditieren nicht schlecht machen, man kann auch über alles Mögliche meditieren. Meditieren heißt eigentlich in die Mitte stellen, meditare, im Innern, hat jemand das mal übersetzt, eine Innerung, dass man auf das Innere kommt. Aber wenn ich nur bei mir bleibe, dann ist das noch kein Gebet. Wenn ich nur 21, 22, 23 spreche, bin ich noch nicht am Beten. Auch wenn ich sage, wir schaffen das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Ist auch noch kein Gebet, ja? Yes, I can, yes, I can, yes, I can. Das ist vielleicht eine Selbstermunterung. Gebet ist dann, wenn es auf einmal einen Resonanzboden gibt. Und jetzt ist die Frage, Wie funktioniert das denn mit diesem Gegenüber, das, mit dem ich jetzt in Kommunikation treten will? Vielleicht habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr E-Mails schreibt und die werden nicht beantwortet. Besonders wenn ihr mir geschrieben habt, habt ihr die vielleicht schon mal gemacht, die Erfahrung, ja? Oder ihr habt die Erfahrung gemacht, dass ihr eine E-Mail bekommen habt und ihr habt sie nicht beantwortet. Auch. Beten ist, wenn es auf einmal eine Antwortkultur gibt, wenn da was passiert. So, und jetzt ist es ja ganz, ganz schwierig, aus verschiedenen Gründen, warum ist Gebet schwierig, warum ist dieses Antworten schwierig? Weil es, ich wiederhole es nochmal, dass alles hören kann, in seltensten Fällen akustisch passiert, weil das Gegenüber unsichtbar ist und auch noch unhörbar ist. Ja? Das heißt also, eigentlich ist Beten total wahnsinnig. Ja? Da setzen sich die Leute, setzt sich jemand hin und redet zu jemandem, den man weder sehen kann, noch von dem man spürbar in diesem Augenblick möglicherweise wahrnehmen kann, dass diese Person antwortet. Und jetzt ist es auf der anderen Seite aber auch seltsamerweise ein Brauch, den die Menschheit sich nicht abgewöhnt, dass sie dennoch betet. Und dass du und ich, dass wir, obwohl wir diese Erfahrung, sagen wir mal, des schwierigen Resonanzbodens, dieses schwierigen Hörens auf der anderen Seite, dass wir, obwohl wir die immer wieder machen, wir dennoch irgendwo dranbleiben. Und ich glaube, das Beten fängt an diesen beiden Punkten, nämlich, dass ich erst einmal mich selbst wahrnehme, ich, Roland, so wie ich jetzt bin. Ich weiß, du warst sehr nett, dass du gesagt hast, ich gehe auf die 50 zu, ich gehe aber auf die 60 zu. Das ist für mich ein unglaublich erschreckender Gedanke. Ich kann es nicht fassen, aber es ist so. Also ich nehme mich wahr mit dem, was ich bin, mit dem, was ich sein möchte, aber nicht bin, mit dem, was ich nicht sein möchte, aber doch bin. Und ich weiß, dass ich immer nur einen Teil von mir wahrnehmen kann. Ich fühle mich, ich lege die Hand aufs Herz, ich hau mich, ich knipse, ich mache irgendwas, ich stampfe, ich merke es jetzt, hier bin ich jetzt, das ist jetzt Roland, Roland ist jetzt hier, wumm, so. Manche Leute denken, wenn sie beten, müssen sie sich selbst erstmal wegradieren oder ihre Gedanken wegradieren. Ganz oft in Jugendkreisen, in Jugendgottesdiensten haben wir gesagt, Herr, wir wollen jetzt alles ablegen und vergessen und uns nur noch auf dich konzentrieren. Ich glaube, das ist ein falscher Weg. Ich glaube, der richtige Weg ist, Herr, hier bin ich mit allem, was ich bin. Mit meinem Stress, mit meiner Sünde, mit meinem Frust, mit meinem Zorn, mit meinem Streit, den ich gerade hatte, mit meiner Selbstablehnung, mit meinem Erfolg, mit meinem Stolz, mit meiner Arroganz, mit all dem, was ich jetzt bin. Ja, so bin ich. Hier bin ich. Und jetzt brauche ich das andere, dass ich auf einmal das andere sehe und den anderen irgendwo wahrnehme. Also bevor ich überhaupt zum Reden komme, das ist meine These heute Abend, bevor es überhaupt darum geht, Gott irgendwas zu erzählen. Übrigens, Gott, ich habe heute das und das gemacht und ich habe das und das gemacht. Bevor ich überhaupt in die Gesprächssituation komme, brauche ich eine Wahrnehmung. So, da muss dieses Hallo passieren. Hallo. Ja, hallo. 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 Okay, ist da jemand? Ja. So, wie mache ich das jetzt, dass ich auf der einen Seite mich selbst wahrnehme? Da sind wir so ein bisschen dran. Das üben wir gerade so ein bisschen. Ich merke, dass ihr ein bisschen mitgeht mit mir. Und jetzt kommt das andere, dass ich nämlich Gott wahrnehmen möchte. Und durch welches Medium kann ich Gott wahrnehmen? Wie kann das jetzt passieren, dass dieser andere, von dem Augustinus sagt, zu dir hin hast du uns geschaffen?
und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also zweimal dieses Du, Du, zu dir hingeschaffen, Ruhe findet in dir. Oder das, ich drehe es um, das Ich, was zu uns redet, im 5. Mose 6, Vers 4, ich höre Israel, ich bin der Herr, dein Gott, der Herr allein. Ich bin der Herr, der dich aus Ägypten geführt hat, Anfang der 10 Gebote und so. Wie kann das passieren, dass dieses Gegenüber in unser Bewusstsein tritt? Wie macht ihr das? Wo habt ihr Gott wahrgenommen? Wo hast du Gott wahrgenommen, wenn du ihn wahrgenommen hast? Dazu wendet ihr euch jetzt zu dem Nachbarn zu, mit dem ihr das eigentlich ungern macht, und redet 3 Minuten über dieses Thema. Oder auch mit dem ihr das gerne macht, das ist auch okay. Also lasst keinen aus. Schaut, dass jeder einen Gesprächspartner findet. Habt ihr die Frage mitgekriegt? Nein, so sage ich sie nochmal. Ja, wie macht ihr das, dass ihr Gott wahrnehmt als Gegenüber im Gebet? Und danach könnt ihr das dann erzählen. Ich bin hier. Ich würde jetzt gerne eine kleine Übung mit euch machen. Diese Übung erfordert Mut, wie alles, was das ganze Leben erfordert, Mut. Jedes Mal, wenn man sich auf einen Stuhl setzt, erfordert das Mut. Was könnte ja sein, dass da ein Kaktus ist oder dass er zusammenbricht. Es erfordert auch Mut. Ich würde euch gleich bitten, müsst ihr nicht sofort machen, die Augen nochmal zu schließen und dann nochmal die Hand aufs Herz zu legen und dann zu sagen, laut, ich bin, hier bin ich. Okay? Sag ich dann 1, 2, 3 und dann sagt ihr das. Und dann gebe ich euch 2 verschiedene Alternativen, die müsst ihr nicht sagen. Entweder du bist da oder bist du da. Ja? Die könnt ihr dann für euch entscheiden. Ich werde die beide sagen und ihr könnt euch dann emotional entscheiden und sagen, da bin an der Stelle, das ist mein Gebet. Also wir lernen gerade beten, ja, machen ein ganz einfaches Gebet, ja. Augen zu, setzt euch entspannt hin oder steht entspannt, was immer für euch gut ist. Legt, wenn ihr möchtet, müsst ihr nicht, aber ich empfehle es, die Hand aufs Herz und spricht gleich mit mir, hier bin ich. Also, 1, 2, 3. Und jetzt lass die Augen zu und jetzt sage ich 2 verschiedene Versionen und ihr schaut einfach mal, wo ihr euch jetzt wiederfindet. Du bist da. Die andere, bist du da? Lass die Augen bitte zu. Ich frage jetzt mal, wer hat sich jetzt bei der ersten wiederfinden können? Ich sage sie beide nochmal zusammen jeweils und dann könnt ihr, würde ich euch fragen, ob ihr einfach mal mit der Hand aufzeigt. Wenn ihr möchtet, muss er nicht, aber ich würde es einfach mal testen. Hier bin ich. Du bist da. Wer könnte sich damit identifizieren? Okay, und jetzt machen wir den zweiten. Hier bin ich. Bist du da? Wer kann sich damit identifizieren? Ja, vielen Dank für euer Vertrauen. Ich lese euch jetzt mal einen Psalm vor. In meiner Lebenserfahrung ist es so, dass mir die Psalmen immer wieder ganz, ganz hilfreich geworden sind beim Beten. Ich war als Schüler mal ein Jahr in Amerika, bin in der Zeit in eine richtige Depression geraten. Das hatte verschiedene Gründe. Und nach etwa einem fast halben Jahr dort in Amerika konnte ich nicht mehr beten. Ich konnte auch nicht mehr lachen. Ich konnte mich nicht mehr freuen. Und ich habe gedacht, ich bin jetzt Christ. Ich will ja eigentlich beten. Ich weiß aber nicht wie. Und irgendwie kam mir die Idee, ich könnte einen Psalm zu meinem Gebet machen. Das ist auch nicht so ein genialer Gedanke, haben schon viele andere auch gesagt. Und habe dann mir selbst verordnet, als Medizin jeden Tag einen Psalm zu nehmen und den dreimal am Tag laut zu lesen, ob ich dabei was fühle oder nicht. Und habe dann mit Psalm 1 angefangen, am ersten Tag Psalm 2, am zweiten Tag und so weiter. Und als ich dann bei Psalm 50 nach englischer Zählung oder 51 war, dieses Gebet, wo David betet, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist, verwirr mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und dann geht es weiter und in der englischen Version von King James heißt es dann, restore unto me the joy of thy salvation. Das heißt, erneuere mir die Freude deiner deiner Errettung. Und auf Deutsch ist es leicht anders. Fülle mich irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es auf Luther heißt. Jedenfalls habe ich dann gedacht, das ist mein Gebet. Also nach 51 Tagen war ich bei dem Satz angelangt, der meinen Herzenswunsch ausdrückte, nämlich restore unto me the joy of thy salvation. Erneuere wieder diese Freude, die ich hatte. Ich war mal fröhlich und jetzt bin ich in einer totalen Depression. Das war wie ein Wendepunkt. Da war ich nicht von jetzt auf gleich geheilt und alles war wieder gut, aber es war ein Weg, eine Tür hatte sich geöffnet. Und so öffnet sich für mich, gerade bei diesem zweiten, hier bin ich, aber das ist das erste, und bei dem zweiten, bist du da oder da bist du, öffnen sich für mich die Psalmen, eröffnen die Psalmen für mich einen Blick auf Gott, auf den, den ich jetzt erstmal nicht wahrnehmen kann. Ähnlich geht es mir im Neuen Testament mit Jesus, aber ich bin mal eben bei den Psalmen. Und ich lese euch einige Verse aus Psalm 90, den habe ich ausgesucht. Ich habe auch noch ein paar andere aufgeschrieben, aber kommen wir vielleicht heute nicht mehr zu. Psalm 90, der mir hilft seit vielen Jahren, diesen Blick auf das Gegenüber als Gott, als den anderen, der aber auch mir zugewandt ist, wahrzunehmen. Ich lese es mal nach meiner Version. Wer eine Bibel hat, kann es gerne mitlesen. Ihr könnt es auch aber einfach nur zuhören. Gott, die ewige Zuflucht. Ein Bittgebet von Mose, dem Mann, der zu Gott gehörte. Herr, eine Zuflucht warst du für uns, von Generation zu Generation. Bevor noch die Berge geboren wurden oder die Erde, ja, bevor der Erdkreis in Geburtswehen lag, da warst du schon, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du lässest den Menschen wieder zu Staub werden und sagst, kommt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie ein Tag, wie das gestern, das vergangen ist, wie eine Nachtwache. Du schwemmst sie fort, wie der Schlaf sind sie. Sie sind wie das Gras, das am Morgen aufwächst. Ja, am Morgen blüht und wächst es auf, doch am Abend welkt und verdorrt es. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und über deinen Grimm erschrecken wir zutiefst. Du hast unser Vergehen vor dich hingestellt, unsere Geheimnisse in das Licht deiner Gegenwart. Ja, alle unsere Tage fliegen dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Seufzer. Unsere Lebenszeit wäre 70 Jahre, wenn wir noch Kraft haben, sind es 80. Und das, was herausragend ist an ihnen, ist doch nur Mühe und Beschwernis. Ja, schnell gehen sie vorbei, wir fliegen davon. Doch wer will die Gewalt deines Zornes wahrhaben und wer hat Ehrfurcht vor dir in deinem Grimm? Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann werden wir ein weises Herz erlangen. Kehre doch wieder zurück, Herr, wie lange noch, erbarme dich doch über deine Diener. Schon am Morgen mach uns satt durch deine Güte, dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Schenke uns nun Freude, genauso lange, wie du uns bedrückt hast, wie die Jahre, in denen wir Unheil erlebt haben. Lass deine Diener deine wunderbaren Taten sehen und deine Herrlichkeit ihre Kinder. Und die Freundlichkeit des Herrn, unserer Gottes, sei mit uns. Ja, das Werk unserer Hände lasse er gelingen. Ja, lass gelingen das Werk unserer Hände. Es geht so los, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für ein Gefühl hat dieser Psalm auf euch gemacht gerade? Was ist das Gefühl, was habt ihr gehört? Was habt ihr gespürt? Was habt ihr gehört? Vergänglichkeit des Menschen wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an, ja. Was habt ihr sonst noch gespürt, gehört? Ein Fluss? Frust, okay. Ich bin klein, du bist groß. Mhm. Wie eine Klage, ja. Also beim, ja. Gerichtsworte. Mhm. Also es ist auf jeden Fall anders als der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja? Was kommt mir da entgegen bei diesem Psalm, den wahrscheinlich alle plus minus auswendig kennen? Psalm 23. Bitte? Bei der Herr ist mein Hirte? Untergang der Titanic, das haben die da gebetet. Okay, alles klar. Die haben gespielt, näher, mein Gott zu dir, als das unterging, genau. Eine gewisse Leichtigkeit, eine Geborgenheit vielleicht. Was mir bei Psalm 90 entgegenkommt, ist die Gewaltigkeit Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe einen Freund, der ist Astrophysiker an der Universität Nijmegen, wie man auf Deutsch sagt, Nijmegen auf Holländisch. Wer außer dir ist Physiker hier im Raum? Welche Physiker? Ah, noch einer. Und wer von uns ist Astrophysiker? Jedenfalls, das ist ein Mann, der ist Heino Falke, sehr bekannt, ist einer der, der mit diesen Hubble Deep Space Dingern arbeitet, hat vor einigen Jahren, 2011, den holländischen Spinoza-Preis gewonnen. Das ist der höchste Wissenschaftspreis, den es in Holland gibt, für alle, der ist Christ. Und letztes Jahr hat er sogar noch was Höheres gewonnen oder ist geworden, nämlich, jetzt lacht bitte nicht, aber ich lache immer, wenn ich es höre. Also der ist ein Superbrain. Und als Deutscher ist er jetzt zum Ritter des niederländischen Löwen geworden. Ja, das ist sozusagen das Allerhöchste, was so in Holland werden kann. So, und da gibt's nur ganz wenige Ausländer, die das je irgendwie. Das ist so, als ob du von der Queen nicht nur zum Sir, sondern zum Duke of Edinburgh oder so geschlagen wirst, ja? Oder nicht nur zur Lady, sondern irgendwie zur Duchess of, keine Ahnung was, Würzburg. Und genau. Jedenfalls, mit dem habe ich schon zwei, dreimal so Seminare gemacht, wo er so Bilder zeigt aus der Astrophysik. Also die können ja mit den heutigen Teleskope. Mit den Teleskopen sozusagen bis etwa 300.000 nach dem Urblitz, nach dem Urereignis kommen. Also die Welt ist ja ungefähr, wer weiß es nochmal genau, 13,7 Milliarden Jahre alt, plus minus, oder neulich war es 13,4, jetzt haben sie ein bisschen nach oben korrigiert, also irgendwie so in dieser Stilrichtung. Und 300.000 Jahre nach dem ersten Urereignis, wo Gott es so richtig blitzen und krachen ließ und sagte, es werde Licht und bing, da war alles da und so, Bis dahin können die gucken. Das sind also unglaubliche Bilder der Tiefe. Und was wir und der unglaublichen, also was da im Weltraum alles rumläuft, ist unglaublich. Also was da rumfliegt. Das haben wir dann in Beziehung zum biblischen Schöpfungsbericht gesetzt und zu den Psalmen, die Himmel erzählen, die Herrlichkeit des Herrn und so weiter. Und was bei mir sehr, sehr hilfreich ist für mein Gebet, weil jetzt bin ich wieder beim Thema Gebet, ist mir die Größe Gottes deutlich zu machen. Weil ich glaube, wir leiden als Christen in unserem Land, wenn überhaupt an einer Sache, dass unser Gott zu klein ist. Und wenn ich mit einem kleinen Gott, da macht das Kommunizieren auch nicht so ganz so viel Spaß. Aber wenn ich da mit dem rede, der von dem jetzt hier die Atome sind, wegen dem auch gerade meine Brille am Boden geflogen ist, was nicht schlimm ist, weil die 295 von Rössmann ist, wegen dem überhaupt ich jetzt existiere und du existierst und die Moleküle dieser Stühle, auf denen wir sitzen und der Burg, in der wir sind, zusammengehalten werden, der durch das Wort seiner Macht das zusammenhält. Wenn ich anfange, auf einmal ein Stück weit das nachzuvollziehen, was der Augustinus gesagt hat, zu dir hin hast du uns geschaffen, die Schöpfung fliegt auf dich zu. Ihr wisst ja, dass das Weltall sich mit sich beschleunigender Geschwindigkeit auseinanderfliegt. Wo fliegt das eigentlich hin? Das ist auch gegen das Gesetz der Entropie, weil eigentlich müsste sich das verlangsamen. Es verlangsamt sich aber nicht, es beschleunigt sich, soweit wir wissen, nach dem jetzigen Dings. Da heißt es, fliegt was? Wo fliegt das hin? Wo fliegt das ganze Weltall hin? Wo fliegen wir mit unserem Planeten hin? Außer, dass wir um die Sonne kreisen und so. Aus meiner Sicht fliegen wir auf Gott zu, und zwar in alle Richtungen, weil Gott größer ist als das Weltall. Wenn Gott an einer Stelle im Weltall wäre, müssten wir alle sozusagen dahin fliegen. Weil er aber viel größer ist und weil er das All umfasst in einer Dimensionalität, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Deswegen ist auch ganz logisch, dass es in alle Richtungen fliegt und immer schneller, weil es will immer schneller zum Ursprung wieder zurück hin zu Gott. So. Ich weiß, dass meine Worte A, keinen Sinn machen und B, uns inklusive mich völlig überfordern, geistig. Ja? Aber ich merke, für mich ist die Korrektur für mein Gebetsleben ist ganz wichtig, dass ich, wenn ich sage, Herr, hier bin ich und du bist da, dass dieses Du bist da, dass das genauso ist, wie es ist, nämlich dass es mein Verstehen übersteigt und dass es das sprengt. Und jetzt natürlich gibt es die andere Bewegung und darüber werden wir auch noch mehr reden. Ich will jetzt auch nicht mehr ganz lange machen, so in 5 bis 7 Minuten höre ich auf. Machen eine kleine Übung gleich. Natürlich stimmt das andere auch. Gott kommt mir ganz, ganz nahe. Kommt uns ganz, ganz nahe in Jesus und auf einmal habe ich ein Gesicht vor mir, zu dem ich reden kann wie zu einem besten Freund. Und ich meine, es macht total viel Spaß, mit guten Freunden zu reden, egal ob die Sinn oder Unsinn erzählen. Solange der Alkohollevel stimmt, ist das cool, mit Freunden lange zu quatschen bis in die Nacht. Na, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben bis 3 Uhr gequatscht. Na ja, wieso seid ihr nicht ins Bett gegangen? Ja, wir waren hundemüde, aber es hat so viel Spaß gemacht. Das heißt, mit einem Freund zu reden, mit jemandem, der mir nahe kommt, das ist gehört zu meinem Menschsein. Und jetzt will ich und wollen wir irgendwo dahin kommen, dass unser Leben ein Leben des Dialoges mit Gott ist. Darum geht es bei Gebet. Bei Gebet geht es nicht um so und so viel beten, die stille Zeit so und so machen, sich diese und jene Worte benutzen, sondern es geht darum, dass, ich versuche es mal mit meinen Worten zu beschreiben, dass ich offen bin für Gott, möglichst in jeder Situation meines Lebens. Und dass deswegen mein ganzes Leben ein Dialog ist mit Gott, ein Akt ja, eine Konversation. Dass mir sozusagen, dass ich auch nicht, natürlich ist es gut, bestimmte Zeiten zu haben, können wir auch nochmal drüber reden morgen, wenn wir noch ein bisschen, wir sind noch ein bisschen miteinander und so, vielleicht könnt ihr auch mal in kleinen Gruppen nochmal weiter darüber reden. Aber dennoch, dass ich das Gebet entgrenze, weil Gott entgrenzt ist, weil eben Gott nicht nur in diesem Segment Gottesdienst, Worship Time, Bibel lesen ist, sondern weil Gott in allem ist. Und wenn ich in den Burger beiße, ist das genauso ein Akt des Gebets vielleicht, Herr, bewahre mich vor diesen Kalorien oder. Und das hilft mir. Mir hilft es, beide Bewegungen zu suchen und zu lernen über das mein Leben. Diese Bewegung der Größe Gottes, da helfen mir die Psalmen, aber auch die Bewegung der Nähe und Freundschaft Gottes, auch da helfen mir die Psalmen. Und da helfen mir vor allen Dingen, hilft mir vor allen Dingen das Neue Testament. Ich würde gerne jetzt noch eine Übung machen. Ich hätte noch viel zu sagen von meinem unglaublich ausführlichen Manuskript hier. 1, 2, 3, also jeweils 2 Seiten, 6 Seiten, bin ich nur bis zur ersten 1,5 gekommen, ja. Aber das ist okay. Ich möchte jetzt gerne noch mit euch eine Übung machen. Und zwar möchte ich mit euch, lese ich euch einen Psalm vor, der letztes Jahr mein Lieblingspsalm war, jetzt nicht mehr. Ich liebe ihn noch, aber nicht mehr als Lieblingspsalm. Das ist der Psalm, da werden sich alle stillenden Mütter sehr gut mit identifizieren können. Die nicht stillenden Väter vielleicht auch. Das ist der Psalm, wo der Beter gegenüber Gott dargestellt wird als ein Kind, was gerade sich voll genuckelt hat und so richtig schön satt ist, nachdem es an der Mutterbrust gelegen hat. Ja, so Gott scheut sich in der Bibel auch nicht, sozusagen weibliche Bilder auf sich zu nehmen. Ich möchte das gerne lesen, Psalm 131. Und da sind wir wieder am Anfang, nämlich hier bin ich. Und dann würde ich gerne mit euch 2 Minuten, sage ich mal, keine Angst, es wird nicht ewig gehen, ich gucke auf die Uhr, eine Hörübung machen. Ich habe ja angefangen mit dem Höre Israel, also höre du, der Herr ist ein einziger Gott, also ist ich, du und das Hören, das waren sozusagen die 3, wer ist Gott, wer bin ich und wie kann ich hören. Das wie kann ich hören, wollte ich weiter ausführen, haben wir jetzt nicht mehr so gut gemacht. Dennoch machen wir eine Hörübung, wo ich euch ermutige, nach dem Psalm zu hören, einfach auf das, was euch kommt, von dem ich glaube, dass auch Gottes Stimme unter den ganzen vielen Gedanken dazwischen sich auch einmischen kann. Und dass ich dann, wenn ich sage, jetzt könnt ihr was sagen, möglichst viele von euch den Mut haben, ein Wort, ein Satz, ein Bibelvers, was immer euch gekommen ist, zu sagen. Und damit schließen wir dann den Abend. Da mache ich noch eine kurze Endbemerkung, da wird Christoph noch was sagen. Aber dass wir ruhig dann einander Anteil geben an dem, was wir gehört haben. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Gott. Ich lese euch vor. Danach bin ich ruhig. Deswegen habe ich diese Ansagen vorher gemacht. Und nach 2 Minuten öffne ich das und ermutige euch, einfach fröhlich zu sagen, was ihr gemeint habt, zu gehört zu haben. Und mit Hören meine ich nicht mit den Ohren, sondern mit den Ohren des Herzens. Psalm 131, kindliches Vertrauen, ein Lied auf der Pilgerreise von David. Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen schauen nicht überheblich drein. Ich befasse mich nicht mit großartigen Dingen, mit dem, was für mich unbegreiflich ist. Nein, ich ließ meine Seele zur Ruhe kommen. Ganz ruhig ist sie, wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. Wie ein gestilltes Kind ist meine Seele in mir. Es hoffe Israel auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Welche Worte oder Gedanken sind euch ins Herz gefallen? Ruhig laut sagen. Ruhe. Weite Reise zu Fuß. Zufriedenheit. Das Leben fließt von mir, ich bin dein Gott. Es ist genug da. Befreiung. Ich bin mächtig, glaube an meine Macht. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, aber es ist okay, einfach, dass ihr das mal so auch geübt habt. Ich würde gerne mit einem Liedvers, den ich bete, abschließen und dann setze ich mich hin und dann kann Christoph übernehmen. Das ist ein alter Liedvers, der aber auch über dieses Thema still werden vor Gott und hören von Gott und in Kontakt treten mit Gott redet. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt in frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle dein Wort aufgehen zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Angst und Sorgen das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestellt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, doch mach uns still und rede du.